SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Jetzt reicht's.»
«Das ist unfair gegenüber der Schweiz.»
«Bundespräsidentin Leut hat kritisiert die Druckmaßnahmen der EU scharf und die EU kontert. Dazu gleich mehr und unser Tagesgespräch mit Doris Leuthardt um 1. Dann 23,5 Milliarden Franken wird die Stilllegung der 5 Schweizer Atomkraftwerke kosten. 700 Millionen mehr als geplant. Und die Wunde, die immer und immer wieder aufreißt. Wie in der bosnischen Stadt Prijedor, Kriegsverbrecher und Opfer Tür an Tür leben müssen. Die Reportage. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Nun ist es also definitiv schwarz auf weiß quasi. Investoren im EU-Raum können für ein weiteres Jahr an der Schweizer Börse Aktien kaufen und verkaufen. Das hat die EU-Kommission entschieden. Aber eben, das Ganze, und das ist das Bekannte, ist zeitlich auf ein Jahr befristet und als Druckmittel der EU zu verstehen, damit die Schweiz zügig ein institutionelles Rahmenabkommen abschließt. Dieser Druck der EU hat Bundespräsidentin Leuthardt ziemlich sauer gemacht. Im heutigen Tagesgespräch von Radio SRF, es wurde gestern aufgezeichnet, äußert sie sich deutlich zu den jüngsten Entwicklungen. Priscilla Imboden.
Der neue, härtere Kurs, den Brüssel gegenüber der Schweiz nun einschlägt, hat den Bundesrat überrascht.
«Ja, im Moment bin ich also auch ein bisschen verrückt.»
sagt die Bundespräsidentin im Tagesgespräch von Radio SRF, das gestern Nachmittag aufgezeichnet wurde. Noch im November stand Bundespräsidentin Doris Leuthardt lächelnd neben dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und verkündete, dass die Schweiz und die EU nun vorwärts machten in verschiedenen Dossiers. Deshalb war der Bundesrat bereit, 1,3 Milliarden Franken für die Osthilfe in der EU zu sprechen.
Die EZR haben wirklich nochmal die Schrauben angezogen und aus unserer Sicht unverständliche Links gemacht mit einem technischen Dossier jetzt und machen Druck, dass wir das Rahmenabkommen schneller abschliessen, machen Druck auf den Finanzplatz. Und da finden wir jetzt im Moment wirklich, das ist unfair gegenüber der Schweiz.
Unfair sei das vor allem auch, weil sich die Beziehungen in diesem Jahr deutlich verbessert hätten, erklärt die Bundespräsidentin. Nach der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative herrschte Stillstand zwischen Bern und Brüssel. Doch mit dem Inländervorrang habe die Schweiz eine Lösung gefunden, die Initiative umzusetzen, ohne gegen die Personenfreizügigkeit mit der EU zu verstoßen. Danach habe sich die Lage entspannt. Seit dem Frühjahr habe man wieder verhandelt. Dass die EU nun die Schweizer Börse unter Druck setzt, um von der Schweiz Zugeständnisse zu erzwingen, gehe nicht, sagt Leuthardt. Der Bundesrat habe auf diplomatischem Weg versucht, diesen Entscheid zu verhindern. In den letzten Tagen habe sie mehrmals beim EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker interveniert.
«Ich habe natürlich gestern schon schriftlich unsere Position dargelegt und darauf hingewiesen, was wir erwarten. Und da mit dem Telefon unterstrichen, um herauszufinden, ja, wie geht jetzt das Verfahren bei der EU genau weiter, was kann er machen, was macht er genau. Und das ist schon wichtig, dass man dort die Interesse der Schweiz vertritt und dass der Bundesrat dann auch gestützt auf da kann weitere Beschlüsse fassen.»
Das sagt Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Und wie die EU in Brüssel auf diese Aussagen reagiert, hören wir gleich von unserem Korrespondenten Oliver Washington nach den Nachrichten mit Ursula Furgler.
Mehrere Bauunternehmen im Unterengadin haben sich bei Bauprojekten abgesprochen und die Aufträge untereinander aufgeteilt. Zu diesem Schluss kommt die Wettbewerbskommission, die WEKO. Sie büßt die 12 betroffenen Unternehmen insgesamt mit 1 Million Franken. Die Absprachen betrafen verschiedene Projekte im Umfang von 80.000 bis 6 Millionen Franken in den Jahren 2008 bis 2012. Die WEKO untersucht aber noch weiter, ob es im ganzen Kanton Graubünden Absprachen gab. Von dieser zweiten Untersuchung sind 40 Unternehmen betroffen. Benjamin Roduit übernimmt das Mandat des zurückgetretenen Walliser CVP-Nationalrats Yannick Bütte. Der 55-jährige Roduit ist ehemaliger Co-Präsident der CVP Unterwallis und Gymnasiallehrer in Sitten. Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte kürzlich ein Strafverfahren gegen Yannick Bütte eröffnet, wegen des Verdachts auf Nötigung. Der Schweizer Handel mit anderen Staaten hat im November an Dynamik gewonnen. Laut der eidgenössischen Zollverwaltung nahmen sowohl die Exporte als auch die Importe zu. Die Exporte stiegen um knapp 10% im Vergleich zum Vorjahresnovember. Nahezu alle Waren seien gefragter gewesen, am meisten legten die Metallexporte zu. Die Importe stiegen um über 16%. In der Schweiz sind 2015 11.500 Tochtergesellschaften von ausländischen Unternehmen ansässig gewesen. Laut dem Bundesamt für Statistik arbeiteten für diese Firmen insgesamt rund 470.000 Personen. Das entspricht etwa 10% der Gesamtbeschäftigung. Die meisten Tochtergesellschaften von ausländischen multinationalen Unternehmen sind in der Großregion Zürich und am Genfersee angesiedelt. Sie sind insbesondere im Handel und im Finanzbereich tätig. Ihre Firmensitze befinden sich in nahezu 100 verschiedenen Staaten. In Aarau soll das seit Jahren geplante neue Fußballstadion zusammen mit 4 Hochhäusern gebaut werden. Die Stadt und das Generalunternehmen haben am Morgen die Pläne vorgestellt. Das neue Stadion mit 10.000 Plätzen und die 4 Hochhäuser mit bis zu 600 Wohnungen sollen in der Nähe des Aarauer Bahnhofs gebaut werden. Die Kosten werden mit 36 Millionen Franken angegeben. Nötig sind noch die Baubewilligungen für das Stadion und die Hochhäuser. Laut dem Generalunternehmen könnte frühestens im Sommer 2019 mit dem Bau begonnen werden. In der spanischen Region Katalonien sind die Neuwahlen des Parlaments im Gang. Mehr als 5,5 Millionen Wahlberechtigte können bis um 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Über 15.000 Polizisten sind im Einsatz. Die Wahl des Regionalparlaments gilt als richtungsweisend nach der Unabhängigkeitsabstimmung und dem darauf folgenden politischen Chaos im Oktober. Nach Umfragen zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Gegnern und Befürwortern der Unabhängigkeit Kataloniens ab. In der australischen Großstadt Melbourne ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren, mitten im abendlichen Berufsverkehr. Dabei wurden nach Polizeiangaben mindestens 14 Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Man gehe nicht von einem terroristischen Anschlag aus, so die Polizei des Bundesstaates Victoria. Der Lenker und eine weitere Person seien festgenommen worden. Das Wetter. Heute wird es im Lauf des Tages zunehmend bewölkt. Gegen Abend setzt Regen ein, oberhalb von 1300 Metern Schnee. Morgen ist es wechselhaft und zeitweise nass, bei 3 bis 7 Grad. Im Süden ist es heute oft, morgen zeitweise sonnig, bei 5 bis 8 Grad.
Ja, und damit zurück zum Top-Thema dieses Vormittags. Der Bundesrat fühlt sich von der beschränkten Börsenanerkennung durch die EU-Kommission brüskiert. Das sei unfair gegenüber der Schweiz, sagte Bundespräsidentin Leuthard gegenüber Radio SRF. Oliver Washington in Brüssel, deutliche Worte der Bundespräsidentin an die Adresse der EU. Es gibt ja schon Reaktionen. Welche denn?
Die gibt es. Ich habe heute Vormittag mit Diplomaten hier in Brüssel gesprochen und da ist die Haltung unmissverständlich. Brüssel ist sauer sozusagen mit Bern. Es wird argumentiert, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe seit seinem Amtsantritt mit keinem Präsidenten eines Drittstaates so oft Kontakt gehabt wie mit dem schweizerischen Bundespräsidenten. Und jedes Mal habe er darauf hingewiesen, dass der Abschluss eines Rahmenabkommens mit der Schweiz eben für die EU höchste Priorität habe, aber passiert sei nichts. Und als Juncker dann im November in der Schweiz war und er den nächsten Frühling als gemeinsames Ziel formuliert habe, dies aber nicht entsprechend erwidert worden sei seitens der schweizerischen Landesregierung, da habe man eben begonnen, dann über Alternativen nachzudenken, um Druck auszuüben.
Also dann ist der EU-Kommission der Kragen geplatzt.
Genau, und die Kommission soll dann auch am Gipfel letzte Woche die Schweiz mit den Staats- und Regierungschefs bzw. mit deren Mitarbeitern besprochen haben. Die Kommission wollte die Rückendeckung von der höchsten politischen Ebene in der Europäischen Union und die hat sie offensichtlich bekommen, dass man eben die Äquivalenz für die Schweizer Börse an Bedingungen knüpfe. Und das löste dann diesen Prozess aus, der eben zum heutigen Resultat geführt hat. Und das ist einfach wichtig zu wissen und zu betonen. Es ist nicht nur die EU-Kommission, sondern diese hat die Unterstützung der Mitgliedstaaten.
Jetzt sind also die Fronten ziemlich verhärtet. Wenn ich Ihnen so zuhöre, muss ich zum Schluss kommen. Die Schweiz, die ist in dieser Geschichte am kürzeren Hebel.
Ja, ich glaube, so ist es. Und das liegt eben auch am Charakter des heutigen Verhältnisses, also des bilateralen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU. Die Schweiz ist in verschiedenen Bereichen auf den Goodwill quasi der EU angewiesen. Und wenn die EU dazu nicht bereit ist, dann hat sie eben viele Möglichkeiten, um die Schweiz unter Druck zu setzen, wie wir jetzt sehen. Und die Schweiz kann dem nur beschränkt etwas entgegenhalten. Eine Lösung wäre der Abschluss eben eines solchen institutionellen Rahmenabkommens. Dann würde es solche politische Powerplays wohl nicht mehr geben.
Danke nach Brüssel, Oliver Washington. Und es geht Schlag auf Schlag in dieser Geschichte. Um 13 Uhr hat der Bundesrat eine Pressekonferenz angekündigt zu diesem Thema, wie weiter mit der EU. Und ebenfalls um 13 Uhr hören Sie bei uns das ganze Tagesgespräch mit Bundespräsidentin Doris Leuthard. Rendezvous Service Public des Schweizer Radios. 12.40 Uhr gleich. Die Stilllegung des Schweizer AKWs wird immer teurer. Und weiter in der Sendung. Die Täter wollen keine Denkmäler für ihre Opfer. Die Reportage aus einer bosnischen Stadt, die 25 Jahre nach dem Krieg keine Ruhe findet. Dann Genf, Calvinstadt, UNO-Stadt und vielleicht schon bald die digitale Hauptstadt der Welt. Teuer? Teurer. Es kostet noch einmal mehr als angenommen. Alle unsere 5 Atomkraftwerke stilllegen, abreißen und den radioaktiven Abfall sicher tief unter dem Boden einlagern. Unabhängige Experten haben die Berechnungen überprüft und sie um etwa 8% nach oben korrigiert, auf 23,5 Milliarden Franken. Doch Kritiker sagen, es kommt noch teurer. Kurdin Vinzenz.
Wie berechnet man etwas, das man eigentlich nicht kennt? Vor diesem Problem stehen die Experten, die schätzen müssen, was der Rückbau der AKW und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle kostet. Denn vieles davon ist erst selten oder noch nie gemacht worden, auch außerhalb der Schweiz. Dieser Unsicherheit müsse man mehr Rechnung tragen, findet nun erstmals die Kommission, die die Kostenschätzungen macht und ausrechnet, wie viel die Kraftwerkbetreiber auf die Seite legen müssen. Darum müsse man auf die Kosten einen Sicherheitszuschlag draufschlagen, sagt Präsident Raymond Kron.
Er deckt eine Tendenz ab, dass man bei großen Infrastrukturprojekten dazu neigt, die Kosten zu unterschätzen.
Plus 5% Zuschlag auf die Stilllegungskosten, sogar gut 12% Sicherheitszuschlag auf die Schätzung zu den Entsorgungskosten. Gekommen sei man auf diese Zahlen, so Kron, indem man Beispiele aus dem Ausland analysiert habe, soweit es solche eben gibt.
Da hat man Projekte genommen aus der westlichen Welt, in Deutschland, in den USA, in England. Bei den geologischen Tiefenlagern hat man Untertagebauprojekte genommen, weil ein geologisches Tiefenlager am Ende des Tages mit einem Tunnel vergleichbar ist.
Und es gibt eben noch nirgends auf der Welt Atomendlager, mit denen man die in der Schweiz geplanten vergleichen könnte. 6 unabhängige Experten hätten die Berechnungen geprüft, so Raymond Kron, und es sei eine belastbare Schätzung entstanden. Der Geologe Markus Buser aber sieht das ganz anders. Er saß bis 2012 im Beratungsgremium des Bundes in Sachen Atomenergie und trat dann unter Protest aus. Zur neuesten Kostenschätzung mit Sicherheitszuschlag sagt er:
Die Kernenergieindustrie bzw. der Bund kommt nicht mehr darum herum, gewisse Fakten anzuerkennen und korrigiert ein wenig nach oben. Aber ich denke, es genügt nicht.
Und zwar bei weitem nicht, findet Buser und erinnert daran, dass sich die Schätzungen gegenüber 1983 bereits verzwölffacht hätten. Diese Entwicklung werde weitergehen, sodass es am Schluss zu viel sei für die Unternehmen, ist Buser überzeugt.
Wer zahlt das, wenn die Nuklearindustrie das nicht zahlen kann? Das ist der Steuerzahler.
Aussage gegen Aussage. Sicher ist nur, Risikoberechnungen sind keine exakte Wissenschaft. Und sicher ist auch, die nächste offizielle Kostenschätzung kommt in 4 Jahren.
Kurdin Vinzenz und jetzt in die Westschweiz. Der Verdacht krimineller Machenschaften überschattet den Umbau des Kongresszentrums Beaulieu in Lausanne. Dem Generalsekretär der Betreiberin wird vorgeworfen, er habe überhöhte und unnötige Rechnungen von Freunden und Verwandten bezahlt. Die Geschichte hat Sascha Buchbinder.
Das Kultur- und Kongresszentrum der WAT ist gerade im Um- und Ausbau. Der große Theatersaal soll renoviert, eine Gesundheitsfachschule installiert werden und außerdem soll das internationale Sportgericht hier einziehen. Betrieben wird die Anlage von der staatsnahen Stiftung Beaulieu, die massiv in Schieflage geraten ist. Die Waadtländer Regierung hat Strafanzeige gegen den Generalsekretär der Stiftung eingereicht. Wie Regierungspräsidentin Nuria Gorita erklärt, wird ihm vorgeworfen, dass er Aufträge ohne Ausschreibung, ohne Kontrolle und ohne schriftliche Vereinbarungen an Firmen vergab, die Freunden oder Familienmitgliedern gehörten.
Avec un système de passation de mandat à des sociétés liées à l'ancien secrétaire général, avec le soupçon aussi d'une surfacturation d'un certain nombre de travaux.
Diese erstellten Studien oder bekamen PR-Mandate, die möglicherweise sinnlos oder überteuert waren. Außerdem seien diese Aufträge nicht im Betriebsaufwand verbucht, sondern über Investitionskonten abgewickelt worden.
Et puis, une imputation de ces travaux, non pas au compte de fonctionnement comme ça aurait dû l'être, mais au compte d'investissement, ce qui a caché la situation financière réelle de la Fondation de Beaulieu.
Wodurch die finanzielle Schieflage der Stiftung verschleiert wurde. Die Strafanzeige lautet auf den Verdacht der ungetreuen Geschäftsführung und Urkundenfälschung für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Das Volumen der kritisierten Aufträge beläuft sich auf etwa 27 Millionen Franken. Der Vertrag mit dem Generalsekretär wurde sofort aufgelöst. Der Stiftungspräsident, dem bisher keine Verfehlungen vorgeworfen werden, hat umgehend seinen Rücktritt erklärt. Interimistisch wird die Stiftung nun vom Lausanner Stadtpräsidenten Grégoire Junot geführt. Er versichert, dass das Kongresszentrum als solches nicht gefährdet sei und dass auch das Sportgericht seine neuen Räume beziehen könne.
Ende Jahr schließt das Haager Jugoslawien-Tribunal seine Tore. Vor kurzem hat es seine letzten Urteile gefällt. Noch immer gibt es aber zahlreiche Kriegsverbrecher, die vor kein Gericht gestellt wurden. Und von jenen, die in Den Haag verurteilt wurden, sind einige schon wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Das hat zur Folge, dass in verschiedenen Städten Bosniens Opfer von Kriegsverbrechen und ihre Peiniger Seite an Seite leben. Zum Beispiel in Prijedor im Nordwesten Bosniens. Dort kam es 1992 zu systematischen Vertreibungen und Massakern. Ausländer Dr. Christoph Hüttrich, Sie waren für uns am Ort. Wenn man heute nach Prijedor kommt, sieht man noch etwas von diesen Kriegsverbrechen?
In der Stadt selber, wenn man hinkommt, merkt man auf den ersten Blick eigentlich nichts. Es ist nichts, was auf den ersten Blick ins Auge sticht. Die Moschee im Zentrum der Stadt, die damals zerstört wurde, die ist wieder aufgebaut. Und dass die Bevölkerungszusammensetzung sich verändert hat, dass es heute viel weniger muslimische Bosniaken gibt und viel mehr Serben, das fällt nicht auf, weil von der Sprache her unterscheiden sich die Leute nicht. Und auch in anderen Städten Bosniens, wo die Muslime in der Mehrheit sind, sind Kopftücher und lange Bärte eine Randerscheinung.
Aber wenn man dann etwas tiefer gräbt, dann sieht man eben dann schon noch was.
Es fällt auf, dass es in Prijedor in der Stadt überhaupt keine Gedenkstätten gibt für die Opfer der Verbrechen, die in den 90er Jahren begangen wurden. Und dass es aber daneben Gedenkstätten gibt für die serbischen Kämpfer, also für die Täterseite.
Und das ist ein Problem, das zeigt Ihre Reportage jetzt.
Im Zentrum von Prijedor, im Park vor der Bergwerkgesellschaft, steht ein Denkmal. An einer langen Wand sind die Namen der Mitarbeiter aufgeführt, die im Krieg gefallen sind. Aber viele Namen von Toten fehlen.
Brat od moje mame, Vahi Dališković, radio je u rudniku, radio na onoj mašini što kopa.
Mein Onkel war Bergmann und hieß Vahid Ališković. Seinen Namen finden Sie hier nicht. Das Denkmal erinnert nur an die, die bei den serbischen Truppen dabei waren. Die sind zumeist anderswo in Bosnien gefallen. Hier in Prijedor gab es gar keine Kämpfe. Hier wurden gleich zu Beginn des Krieges über 3.700 wehrlose muslimische Zivilisten getötet, weil man ihre Volksgruppe weghaben wollte. Es gibt in der Stadt viele Gedenktafeln, aber keine erinnert an diese Opfer. Mirsad Duratović steht im Regen und in der Kälte vor dem Denkmal. Bei den Vertreibungen 1992 wurde er von serbischen Uniformierten in ein Konzentrationslager gesteckt. Er hat Misshandlungen, Hunger und miserable hygienische Verhältnisse überlebt. Sein kleiner Bruder, sein Vater, 10 Familienangehörige wurden getötet. Nach dem Krieg ist Duratović nach Prijedor zurückgekehrt. Als Mitglied des Stadtparlaments kämpft er jetzt gegen Nationalismus und Hass. Er hat sich dafür eingesetzt, dass wenigstens für die über 100 Kinder ein Denkmal errichtet wird, die bei den Vertreibungen getötet wurden. Vorbei an 3 anderen Gedenktafeln ohne muslimische Namen führt er zum Platz vor dem Rathaus.
Ja.
Dort drüben, wo jetzt eine Plakatwand steht, oder hier neben diesem Baum, wollten wir das Denkmal errichten, sagt Duratovic. Ein serbischer Bewohner Priedors findet das Denkmal für die getöteten Kinder keine gute Idee. Das würde nur Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen auslösen. Es ist nicht der richtige Augenblick für so etwas. Auch die Mehrheit des Stadtparlaments wollte nichts wissen davon. In Zellophan verpackt habe sie ihr Nein, sagt Duratovic. Mit Bauvorschriften begründet, wollte man das Denkmal an eine unscheinbare Ecke weit weg vom Zentrum verbannen. An der Wärme in einem Café erklärt Duratovic, wieso das Erinnern an die Gräuel unerwünscht ist. Das Problem sei, dass die Leute, die damals direkt oder indirekt an der Vertreibung von mehr als 50.000 Menschen aus der Gemeinde Priedor beteiligt waren, noch immer an den Schalthebeln der Macht sind.
Ovi krugovi, te direktni ili indirektni izvršilaca, učesnika, saučesnika u tim zločinima, oni danas okupu poluge moći.
Überall im serbischen Teil Bosniens in der Republika Srpska sind die Drahtzieher von damals als Gemeindepräsidenten, Abgeordnete und hohe Beamte tätig, sagt Duratovic, und viele anständige Leute fürchteten sich vor ihnen. Die Täter wollten keine Denkmäler für ihre Opfer, weil sie unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen wollten. Und zwar Fragen ihrer eigenen Kinder und Ehefrauen. Die könnten plötzlich fragen, stimmt das überhaupt, dass du vor 25 Jahren nur unsere Volksgruppe verteidigt hast? Hast du auch Kinder getötet, Frauen vergewaltigt? Was bist du für ein Mensch? Duratovic ist überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, wieso die Verbrechen der 90er Jahre geleugnet werden. Seit dem Ende des Kriegs sind von den vertriebenen Nichtserben rund 20% nach Priedor zurückgekehrt. Aber die Kreise um die Täter von damals machen ihnen das Leben schwer. Einer der Männer, die damals die Vertreibungen planten und anordneten, ist heute zum Beispiel Chef der städtischen Veteranen- und Invalidenabteilung. Das ist die Stelle, wo ich als ehemaliger Lagerhäftling oder meine Mutter als Hinterbliebene hingehen müssen, wenn wir als zivile Kriegsopfer anerkannt werden wollen und Entschädigungen beanspruchen. Stellen Sie sich das vor. In verschiedenen Bereichen treffen die Rückkehrer geradezu auf systematische Diskriminierung, führt Duratovic aus. Ihre Kinder hätten keine Chance, Stipendien zu erhalten. Auch bei der Vergabe von Arbeitsstellen würden die Rückkehrer benachteiligt. Und wenn sie sich selbstständig machten, würden ihre Betriebe keine Aufträge von Gemeinde und anderen Behörden erhalten. Unter diesen Umständen sei es kein Wunder, dass ein bedeutender Teil der Rückkehrer Priedor nach ein paar Jahren wieder verlassen habe. Sie kommen noch im Sommer in ihre wiederaufgebauten Häuser. Aber eine Existenz aufbauen könne man so nicht. Duratovic ist einer, der nicht aufgeben will. Hartnäckig stellt er im Stadtparlament weiter Anträge, um diskriminierende Regeln abzuschaffen. Sucht dafür nach Partnern auf der serbischen Seite. Und gibt auch die Idee eines Denkmals für die getöteten Kinder von Priedor nicht auf.
Christoph Hüterich mit seiner Reportage aus Priedor. In 24 Jahren hat das UNO-Kriegsverbrechertribunal zum ehemaligen Jugoslawien fast 11.000 Prozesstage durchgeführt. 161 Menschen waren angeklagt, 84 wurden verurteilt. Ende Jahr ist Schluss mit dem Tribunal. Fredrik Steiger bei mir im Studio, das war ja ein Ad-hoc-Tribunal zu Jugoslawien. Welche Maßstäbe hat es gesetzt?
Es wurden durch dieses Tribunal Instrumente entwickelt, wie man auf internationaler Ebene überhaupt solche Verfahren durchführen kann. Es wurden Maßstäbe definiert, Kriterien definiert und es wurde zumindest für den Fall Jugoslawien auch ein Signal gesetzt, nämlich dass Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher nicht mehr fast selbstverständlich davon ausgehen können, auf ewige Zeiten straflos davonzukommen.
Dieses Tribunal schließt also in Den Haag. Weiter bestehen bleibt aber der permanente internationale Strafgerichtshof ICC, eben auch in Den Haag. Bedeutet das, wenn wir nach vorne schauen, alle aktuellen Kriegsverbrechen, die begangen werden, Syrien, Burma, Afghanistan, die werden dort behandelt?
Nein, das heißt es leider nicht. Insofern ist das Signal des Jugoslawien-Tribunals ein Stück weit auch trügerisch. Die Verurteilung von Mladic, Milosevic und Co. ist eben leider nicht die Regel, sondern nach wie vor die Ausnahme. In vielen Ländern kann das Strafgericht ICC nicht tätig werden, zum Teil, weil diese Länder gar nicht Mitglied des ICC sind, zum Teil, weil UNO-Vetomächte ihre schützende Hand über sie, über Regime halten, damit das Gericht nicht tätig werden kann. Und dann gibt es beispielsweise auch die USA, die es kategorisch ablehnen, dass irgendwelche Amerikaner von einem internationalen Strafgerichtshof verurteilt werden.
Warum hat denn die Strafverfolgung nach den Jugoslawienkriegen einigermaßen geklappt?
Salopp gesagt, es war eine andere Zeit in den 1990er Jahren. Damals wurde das Jugoslawien-Tribunal eröffnet. Es war das Ende des Kalten Krieges. Es herrschte fast weltweit Aufbruchsstimmung. Sogar Russland hat das Jugoslawien-Tribunal damals überaus begrüßt, hat gesagt, endlich in der Geschichte gibt es nun mal einen solchen Gerichtshof, wo nicht Sieger über Besiegte urteilen, sondern wo fair international geurteilt wird. Russland hat sich inzwischen völlig vom Jugoslawien-Tribunal distanziert, betrachtet es als NATO-Gericht, weil hauptsächlich Serben, mit Serbien ist Russland eng verbündet, abgeurteilt worden. Und das heißt, es gibt wenige Signale im Grunde genommen, dass die internationale Strafjustiz nachhaltig gestärkt wird.
Also die Großwetterlage, die ist komplett anders. Das sind ja aber keine guten Aussichten für die Opfer von Kriegsverbrechen.
Das sind grundsätzlich mal schlechte Aussichten für alle multilateralen Organisationen und dazu gehören eben auch internationale Strafgerichte. Die Großmächte betrachten sich heute eher wieder als Rivalen, denn als Partner. Russland, China, Indien, die USA, also sehr, sehr wichtige Mächte, sind beim Internationalen Strafgerichtshof gar nicht mal dabei. Also der große Fortschritt, der vor 20 Jahren tatsächlich erzielt worden ist, der kehrt sich jetzt wieder um. Im Moment sind nun eher wieder und zum Teil kräftige Rückschritte zu beobachten.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Freddy Steiger. Genf ist bekannt für seinen Springbrunnen im See, für den Sitz der UNO und den vielen anderen internationalen Organisationen. Jetzt will Genf aber auch noch die digitale Hauptstadt der Welt werden. Zum ersten Mal findet bis heute in Genf eine große UNO-Konferenz über die Digitalisierung statt, das sogenannte Internet Governance Forum. Dieses Forum soll über die Spielregeln in der digitalen Gesellschaft wachen. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi.
Genf, das sind über 30 internationale Organisationen, hunderte von NGOs und ständigen staatlichen Missionen und akademische Institutionen. Kaum irgendwo auf der Welt gibt es so geballtes Expertenwissen. Diese Voraussetzungen seien der ideale, fruchtbare Nährboden, um über globale digitale Fragen zu diskutieren, sagt Philipp Metzger, Direktor des Bundesamtes für Kommunikation.
Hier haben wir eine unheimliche Breite und Tiefe, auch nicht nur von internationalen Organisationen, von staatlichen Instanzen oder zwischenstaatlichen, sondern auch von Nichtregierungsorganisationen und von Expertinnen und Experten, sei das aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Wir haben jede Menge spezialisierte Organisationen aus dem ganzen UNO-System und deshalb hat natürlich Genf einen riesen Vorteil gegenüber eigentlich jeder anderen Stadt.
Das BACOM war federführend bei der Organisation der UNO Internetkonferenz. Der Bund finanziert auch eine internationale Institution in Genf, die verschiedene Akteure zusammenbringt, die Entwicklungen in der digitalen Welt beobachtet und Lösungen präsentiert. Für den Direktor dieser sogenannten Geneva Internet Plattform, für Giovanni Curbaglia, ist die Schweiz prädestiniert, einen wichtigen Beitrag zur globalen digitalen Debatte zu leisten. Er veranschaulicht dies am Beispiel, wie die Schweiz an das Thema Cybersicherheit heranging. Die Schweiz habe nicht wie andere Staaten Unsummen in Prestigeprojekte investiert, sondern habe sich Schritt für Schritt mit gesundem Menschenverstand an das Thema herangetastet und stets alle Beteiligten mit einbezogen. Dieser Ansatz sei wichtig. Wie konkret Probleme sein können, zeigt ein anderes Beispiel, das Curbaglia bringt. Vertreter eines kleinen Inselstaates kontaktierten die Geneva Internet Plattform, weil ihnen bei einer Online-Transaktion $1 Million gestohlen wurde. Sie fragten, an wen sie sich wenden können, ob es eine Helpline oder eine Adresse gebe.
We do not have the address.
Leider gebe es eine solche Adresse bis jetzt aber nicht. Wichtig sei deshalb, dass es an der UNO-Konferenz nicht bei Diskussionen und Informationsaustausch bleibe, sagt BACOM-Direktor Philipp Metzger.
Unsere Hoffnung ist, dass wir konkreter als bisher benennen können, was wir für Herausforderungen haben und gemeinsam international jetzt vertiefen wollen und auch was mögliche Rezepte sind, um solche Lösungen hinzukriegen.
In der Schweiz nimmt der Kanton Genf bereits heute eine Vorreiterrolle ein, wenn es um Digitalisierung geht. Seit Jahren gibt es elektronische Patientendossiers oder die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen. Jetzt will sich Genf auch international als Zentrum für Digitalfragen positionieren und sich einen Namen machen. Ziel sind sogenannte Genfer Konventionen in der globalen digitalen Debatte.
1:1. Autsch, diese Klatsche tat der Bundespräsidentin weh. Da dachte Doris Leuthard noch vor kurzem, das Verhältnis der Schweiz mit der EU habe sich wieder entspannt. Und nun das, Drohungen aus Brüssel gegen den Börsenplatz Schweiz. Was Leuthard wiederum dazu brachte, zu sagen, das Verhalten der EU sei unfair gegenüber der Schweiz. Hat sich Leuthard da etwa verspekuliert? Antworten gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Ursula Furgler.
Die Stilllegung der Schweizer Kernkraftwerke und die Entsorgung radioaktiver Abfälle kostet mehr als bisher angenommen. Unabhängige Experten beziffern die Kosten neu auf 23,5 Milliarden Franken, 700 Millionen mehr als in der letzten Studie. Im Unterengadin haben sich mehrere Bauunternehmen bei Bauprojekten abgesprochen und die Aufträge untereinander aufgeteilt in den Jahren 2008 bis 2012. Zu diesem Schluss kommt die Wettbewerbskommission. Sie büßt die 12 betroffenen Unternehmen mit insgesamt 1 Million Franken. In der spanischen Region Katalonien wird das Parlament neu gewählt. Über 5,5 Millionen Wahlberechtigte können bis um 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Wahl des Regionalparlaments gilt als richtungsweisend nach der Unabhängigkeitsabstimmung und dem darauf folgenden politischen Chaos im Oktober.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.